Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. 3 Tage nach dem Sturz von Syriens Machthaber Assad haben die Aufständischen die Ausgangssperre in der Hauptstadt Damaskus aufgehoben. Sie riefen die Menschen auf, wieder zur Arbeit zu gehen und beim Aufbau des Landes mitzuhelfen. Zugleich prägen die Schrecken von Assads Herrschaft weiter das Leben der Menschen. Im berüchtigten Gefängnis von Zetnaya waren tausende Häftlinge verschwunden. Viele Syrer suchen weiter nach vermissten Angehörigen.
Das Zetnaya-Gefängnis nördlich von Damaskus. Es galt als Schlachthaus. Gefolgsleute des gestürzten Assad sollen Gefangene auf unvorstellbare Weise gequält und vernichtet haben. Von hier, wo jetzt freies Syrien steht, flohen vor wenigen Tagen die Gefängniswärter. Wo sind sie? Wenn wir sie in die Hände bekommen, nehmen wir Revanche. Sie haben uns zerstört. Aus ganz Syrien reisen tausende Angehörige, deren Verwandte in den vergangenen Jahrzehnten spurlos verschwunden sind, nach Zetnaya. In der Hoffnung, doch noch einen Hinweis zu finden auf ihre Liebsten. Viele berichten uns von Folter, Massenhinrichtungen, Misshandlungen. Mahmoud trauert um seinen vermissten Vater. Im Jahr 2016 hörte ich von jemandem aus Zetnaya, dass er die Todesstrafe bekommen hätte. Sein Gesicht soll komplett deformiert gewesen sein von der ganzen Folter. Die HTS-Miliz hat tausende Häftlinge freigelassen. Für all jene, die an der Folter beteiligt gewesen sein sollen, werde es keine Gnade geben, kündigt Anführer al-Julani an. Er bringt in diesen Tagen immer mehr seiner Verbündeten aus Idlib nach Damaskus. Seine Übergangsregierung besteht aus Mitgliedern der Islamistengruppe. Diese versucht im Vorwurf, eine radikal-extremistische Gruppierung zu sein, entgegenzuwirken. Es gibt keine islamistische Regierung. Wir haben keinerlei Probleme mit anderen Ethnien oder Religionen. Die Kämpfer der Miliz haben heute ein Mausoleum in Brand gesetzt, jenes von Hafez al-Assad, dem Vater des gestürzten Bashar.
Ramin Sina in Damaskus, was bedeutet das denn politisch, auch im Hinblick auf die Nachbarländer, dass jetzt die HTS-Miliz und nicht Assad regiert?
Das hat einen riesigen Auswirkungen, nicht nur auf Syrien, sondern auf zahlreiche Länder hier in der Region. Der große geopolitische Verlierer für den Moment, das scheint der Iran zu sein. Syrien und vor allem Assad, das war ein ganz strategischer Partner für den Iran. Immer wieder wurden Waffen über den Iran in das Nachbarland, in den Libanon, geschmuggelt zur Hisbollah. Das wird in Zukunft schwieriger. Gleichzeitig ist die Türkei und Erdogan der große Gewinner. Sie haben jetzt Einfluss bis nach Damaskus. Und auch Israel scheint die Situation militärisch für sich nutzen zu wollen, fliegt mit die heftigsten Angriffe seit Jahren und viele Syrerinnen und Syrer, die haben große Angst, dass nach dem israelischen Einmarsch in Gaza, dem israelischen Einmarsch im Libanon, nun auch ein längerer Vormarsch Israels in Syrien folgen könnte. Also es entwickelt sich sehr rasant, sehr viel in diesem Herbst hier im Nahen Osten, auch in Syrien, in Damaskus. Heute, an Tag 3 nach Assad, zum ersten Mal keine Ausgangssperre mehr. Also es kehrt auch ein Tick Normalität zurück.
Danke, Ramin Sina in Damaskus. Und von der syrischen Hauptstadt jetzt in den Nordosten des Landes. Die Region um Kamischli wird von Kurden kontrolliert, die von pro-türkischen Kräften bekämpft werden. Dort steht unser Korrespondent Matthias Ebert. Es gibt Meldungen über einen Waffenstillstand zwischen den Kurden und den pro-türkischen Kämpfern. Was ist da dran?
Ja, wir hören es auch hier von den Kurden, dass offenbar gerade die Waffen schweigen. Sowohl hier im Ort Tal Tamre, ungefähr 30, 40 Kilometer entfernt von mir, aber auch beispielsweise in der Stadt Kobane, wo es zuletzt Angriffe gegeben hatte. Und das Ganze ist passiert, nachdem eben die von der Türkei unterstützten Milizen die Stadt Manbij erobert hatten. Jetzt stehen diese Milizen am westlichen Euphrat-Ufer. Und man kann davon ausgehen, dass die USA hier auch hinter den Kulissen Druck gemacht haben. Wir hören zumindest gerüchteweise, dass US-amerikanische Soldaten hier auch in Städten wie Raqqa mit für Sicherheit mittlerweile sorgen. Und das Ganze ist wahrscheinlich jetzt eine politische Sache. Da werden Ankara und Washington jetzt Gespräche führen in den nächsten Tagen. Womöglich wird es gelingen, dass der Euphrat, der sozusagen den Nordosten Syriens abtrennt vom Rest des Landes, eine Linie sein wird, wo die Waffen jetzt schweigen könnten. Und das wäre eine Möglichkeit, auf einen Kompromiss sich zu einigen, aber abwarten, ob es wirklich dazu kommt.
Dankeschön, Matthias Ebert in Kamischli. Nach dem Umsturz in Syrien stellen sich auch in Deutschland viele Menschen die Frage, zurück in die Heimat gehen oder bleiben. Tausende Syrerinnen und Syrer sind integriert und arbeiten hier, zum Beispiel in Kliniken oder Praxen. Sollten sie gehen, dann würden im Gesundheitssektor ganze Bereiche wegfallen, so Innenministerin Faeser heute. Gesundheitsminister Lauterbach bezeichnete die Ärzte aus Syrien wörtlich als unabkömmlich.
Wenn der Münchner Hautarzt Kinan Hayani gerade nicht arbeitet, tauscht er sich mit anderen syrischen Ärztekollegen in Deutschland auf Facebook aus. Die Diskussion, wer will jetzt zurück nach Syrien?
Der Kollege sagt, definitiv. Now. Der Kollege sagt, es sollte realistisch sein. Jeder will zurück, auf alle Fälle, genau. Und wir wollen auch im Ernst auch zurück. Ich kenne wenige Völker, die ihr Land so krass lieben wie die Syrer.
Was bedeutet das für die Medizinversorgung in Deutschland? Laut Bundesärztekammer arbeiten 5.758 Ärzte mit syrischem Pass in Deutschland. Hinzu kommen Menschen mit syrischem Hintergrund oder Doppelstaatler wie Kinan Hayani, der inzwischen auch deutscher Staatsbürger ist. Schätzungen der syrischen Gesellschaft für Ärzte und Apotheker in Deutschland zufolge machen sie nochmal 15.000 bis 20.000 aus. Insgesamt also sind fast 6% aller Ärzte in Deutschland syrischstämmig. Wie viele von ihnen werden jetzt auswandern? Kinan Hayani hat für sich entschieden, von hier aus sein Geburtsland finanziell zu unterstützen.
Ich glaube, die Menschen werden besser geholfen, wenn die Experten hier in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, dass sie auch mehr Hilfe auch beisteuern können, was wir alle hier machen halt. Ne? Jeder schickt nach Syrien seit Jahren Geld halt von seinem Gehalt und so weiter.
Wichtig ist Hayani auch, dass die Situation der Syrer jetzt im Bundestagswahlkampf nicht instrumentalisiert wird.
Bundeskanzler Scholz hat den ersten konkreten Schritt hin zur vorgezogenen Neuwahl gemacht. Beim Bundestag beantragte er, die Vertrauensfrage zu stellen. Bekommt Scholz bei der Abstimmung am Montag, wie erwartet, keine Mehrheit, kann er Bundespräsident Steinmeier vorschlagen, den Bundestag aufzulösen. Scholz verband den heutigen Antrag mit einem Appell an die Opposition, bis Jahresende noch wichtigen Gesetzesprojekten zuzustimmen. Ein Schulterschluss der demokratischen Mitte wäre ein wichtiges Zeichen. Und einen detaillierten Überblick über den Weg von der Vertrauensfrage bis zur Neuwahl geben wir Ihnen auf tagesschau.de. Im zweiten Anlauf hat es geklappt. Dietmar Woidke ist wieder Ministerpräsident in Brandenburg. Für den SPD-Politiker stimmten 50 Abgeordnete. Erforderlich waren 45. Im ersten Wahlgang fehlten ihm 2 Stimmen. Woidke führt nun die erste Landesregierung mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht an. Seine Koalition verfügt nur über eine 2-Stimmen-Mehrheit im Potsdamer Landtag. Die rot-grüne Minderheitsregierung hat eine Verlängerung der Mietpreisbremse auf den Weg gebracht. In Gebieten mit einem angespannten Wohnungsmarkt ermöglicht die Regelung den Ländern, Preiserhöhungen bei Neuvermietungen zu deckeln. Mit dem Gesetzentwurf soll verhindert werden, dass die Preisbremse Ende kommenden Jahres ausläuft. Für eine Zustimmung im Bundestag bis zur Neuwahl zeichnet sich bislang allerdings keine Mehrheit ab.
In vielen Städten ein ähnliches Bild. Jemand zieht aus und die neuen Mieter sollen wesentlich mehr zahlen. Das soll die Mietpreisbremse verhindern. Mit ihr dürfen in besonders teuren Städten die Mieten maximal 10% über dem Durchschnitt vor Ort liegen. Wer zu viel zahlt, der kann dagegen klagen. Noch, denn Ende 2025 läuft die bisherige Mietpreisbremse aus. Der Deutsche Mieterbund ist alarmiert.
Wenn die Mietpreisbremse ausläuft, können ab dem nächsten Tag die Mieten entsprechend erhöht werden. Das hat übrigens einer der größten Immobilienkonzerne in Deutschland bereits angekündigt.
Am Vormittag beschließt das Kabinett, die Mietpreisbremse bis 2029 zu verlängern. Und mehr noch. Grundsätzlich gilt das Gesetz nicht für Neubauten. Momentan ist das alles, was nach 2014 gebaut und erstmals vermietet wurde. Das will der aktuelle Justizminister ändern. Als Neubau soll jetzt gelten, was nach 2019 gebaut wurde, also 5 Jahre später. Sehr zum Gefallen der SPD.
Wir sehen mit diesem Entwurf, den jetzt Volker Wissing als Justizminister vorgelegt hat, was alles geht, wenn Menschen in einer Bundesregierung arbeiten, die wirklich den Willen haben, den Koalitionsvertrag umzusetzen.
Doch die Minderheitsregierung muss um die Stimmen der Union werben. Die ist grundsätzlich nicht dagegen, die Mietpreisbremse zu verlängern. Aber
es muss gründlich angeguckt werden, ob man es macht und vor allem, wie man es dann macht. Diese Mietpreisbremse, wie sie jetzt beschlossen werden soll oder beschlossen worden ist im Kabinett, geht über die alte Mietpreisbremse hinaus und auch mehr Wohnungen betroffen. Das ist schon mal ein Punkt, wo wir kritisch drauf schauen.
Bislang wollen weder Union noch FDP der Verlängerung der Mietpreisbremse zusammen mit der Neubauregelung vor der Wahl zustimmen. In einem Jahr läuft die Mietpreisbremse aus. Im Bundestag ist momentan keine Mehrheit für eine Verlängerung absehbar. Jetzt wollen mehrere Bundesländer aktiv werden und über den Bundesrat ran. Auch nach dem Willen dieser Länder soll es die Mietpreisbremse bis 2029 geben.
Es kam genauso, wie FIFA-Präsident Infantino es geplant hatte. Saudi-Arabien wird Gastgeber der Fußball-WM 2034, trotz zweifelhafter Menschenrechtslage und Arbeitsbedingungen im Land. Auch die Weltmeisterschaft zuvor im Jahr 2030 ist vergeben. Sie wird erstmals auf drei Kontinenten gespielt, mit Austragungsorten in Spanien, Portugal und Marokko, sowie zum 100. Jubiläum der WM in drei südamerikanischen Staaten.
Gianni Infantino klatscht an, der Rest ist Formsache. Per Akklamation hat die FIFA die beiden Weltmeisterschaften 2030 und 2034 formal durchgewinkt. Die WM 2030 wird in Portugal, Spanien und Marokko gespielt. Zum 100-jährigen Jubiläum der ersten WM 1930 in Uruguay bekommen Uruguay, Argentinien und auch Paraguay je eine Partie und einen WM-Startplatz. Etwa 10.000 Kilometer entfernt geht es danach weiter. 6 Länder, 3 Kontinente, riesige Distanzen. So stellt die FIFA Südamerika zufrieden und ebnet den Weg für einen einzigen Gastgeber 4 Jahre später. Saudi-Arabien hat zuletzt schon Stars wie Cristiano Ronaldo mit Fabelverträgen in seine Fußballliga gelockt. Jetzt bekommt das Land auch die WM, trotz fragwürdiger Menschenrechtslage. In diesem Jahr sind schon über 270 Todesurteile vollstreckt worden. Das sind Rekordzahlen. Niemand traut sich mehr, im Land etwas zu sagen über die Menschenrechtslage. Gianni Infantino dagegen sieht die WM als Chance für gesellschaftlichen Fortschritt und die Menschenrechte im Land. Doch wie in Katar drohen jahrelange Diskussionen über Gastarbeiter, Menschenrechte, Pressefreiheit. Trotzdem hat auch der Deutsche Fußballbund für Saudi-Arabien gestimmt.
Wir sind zutiefst davon überzeugt, hätten wir hier mit Nein gestimmt, uns enthalten, würden wir dieses Turnier boykottieren, dass wir uns isoliert hätten, weil es gibt eine überragende Mehrheit für Saudi-Arabien.
Profit bleibt das entscheidende Argument bei der FIFA. Diskussionen sind nicht erwünscht.
Im Küstenort Malibu in Kalifornien greift ein Waldbrand immer schneller um sich. Mehr als 1000 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Das Feuer war Montagabend ausgebrochen und breitete sich rasch aus. Mehrere Häuser sind bereits ausgebrannt, tausende Bewohner auf der Flucht. Unter ihnen sind auch viele Prominente, denn Malibu liegt nicht weit von Hollywoods Filmstudios entfernt.
Das Feuer ist außer Kontrolle. Die Flammen eines Waldbrandes haben sich durch das hügelige Hinterland bis an die Strände gefressen. Die berühmte Küstenstraße Pacific Coast Highway ist streckenweise gesperrt. Tausende Anwohner sind mitten in der Nacht aus den betroffenen Gebieten geflohen. Mehr als 2500 Hektar Land brennen. Wir waren von den Flammen komplett eingeschlossen. Ich dachte, ich müsste durch eine Feuerwand fahren, um hier wieder rauszukommen. Mehr als 1500 Feuerwehrleute kämpfen gegen den rasch um sich greifenden Waldbrand an. Das Feuer ist nicht unter Kontrolle. Es bleibt eine direkte Bedrohung wegen der schwierigen Bedingungen. Starke Winde fachen die Flammen immer wieder an. Die große Trockenheit bietet dem Feuer ideale Bedingungen, sich weiter zu verbreiten. Mehr als 7500 Häuser sind bedroht. Malibu ist Wohnort vieler Hollywood-Größen. Sängerin Cher musste ihr Haus ebenso verlassen wie Lady Gaga und Beyoncé und weitere Prominente wie Julia Roberts. Bereits 2018 waren in Malibu bei verheerenden Bränden mehr als 1500 Häuser zerstört worden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 12. Dezember.
Das Hoch über den britischen Inseln verlagert sich in unsere Richtung und sorgt weiter für ruhiges Wetter. Heute Nacht gibt es nur selten Wolkenlücken, regional bildet sich Nebel, im Norden kann es stellenweise etwas nieseln. Morgen ist es zunächst verbreitet bedeckt oder neblig trüb, später setzt sich gebietsweise die Sonne durch, vor allem im Süden und im Umfeld der Mittelgebirge. Heute Nacht im Nordwesten 5 bis 2, sonst 1 bis minus 7 Grad. Morgen 0 bis 6 Grad, in einigen Mittelgebirgslagen leichter Dauerfrost. Am Freitag regional Sonnenschein, zum Teil aber weiter den ganzen Tag über neblig trüb. Am Samstag von Nordwesten her dichte Wolken mit Regen oder Schnee. Die verlagern sich am Sonntag in die Südosthälfte, sonst ist es teilweise freundlich.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr fragt Jesse Wellmer Verteidigungsminister Pistorius, wie die Bundeswehr mithelfen könnte, die Krisenregion um Syrien zu stabilisieren. Und es geht um Sparpläne in Berlin. Wie viel Kultur will sich die Stadt noch leisten? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.